Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren. Mein heutiger Gast hat Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert. Er ist in einer Change-Initiative engagiert und er kümmert sich um Impact Investment bei der Commerz Real. Es geht also um Impact, man kann sagen, im ganz Großen wie auch im Kleinen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich, dass heute bei mir im Studio Tobias Husarski ist. Er ist Head of Impact Investment bei der Commerz Real. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
Hallo, Frau Reifenberger. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ich habe schon gesagt, es geht ums ganz Große und ums ganz Kleine. Wir fangen mal im Großen an und arbeiten uns dann vielleicht in die Details nach unten vor. Wenn ich sage groß, die Commerz Real hat 35 Milliarden Euro in Assets Under Management. Viele kennen sie, glaube ich, für die Immobilienfonds. Der House Invest ist, glaube ich, so das geläufigste Produkt. Sie haben aber auch einen großen Fonds mit Fokus auf erneuerbare Energien, nennt sich Klimavest und ist einer der größten LTIFs in Deutschland, also dieser European Long-Term Investment Funds, die ja auch noch mal kürzlich sozusagen eine regulatorische Neuerung erfahren haben. Sie haben seit Oktober 2020 etwa 1,4 Milliarden Euro an Kapital angezogen. Erklären Sie doch vielleicht zum Einstieg mal, warum dieses LTIF-Konzept, das ist ja jetzt gerade auch für den Privatanleger doch noch was, das ist ein Stück weit erklärungsbedürftig. Das ist, glaube ich, nicht, dass Sie auf die Straße gehen und jeder sagt, ja, LTIF, super, kenne ich. Das ist ja jetzt nicht ETF-Sparen.
Ja, erstmal finde ich Ihre Herangehensweise ganz richtig, im Großen anzufangen, weil letztlich geht es ja beim Thema Dekarbonisierung darum, möglichst viel Kapital ja auch für die Energiewende zu mobilisieren, ne? Ganz konkret zum Thema LTIF. Als ich vor etwa 5 Jahren zu Commerz Real gekommen bin, um dieses Thema Impact Investment mit aufzugleisen, da war für uns klar, Ziel ist es, Privatanleger und Infrastruktur und ganz konkret erneuerbare Energien zusammenzubringen. Ne? Wenn man sich das deutsche Anlagegesetz anschaut, dann ist es nach deutschem Anlagerecht nicht möglich, einen offenen Fonds für Privatanleger zu machen, der in Infrastruktur investiert. Und damit haben sie natürlich sofort dieses Thema erneuerbare Energien auch ausgeklammert. Sprich, da verändert sich übrigens derzeit was, aber das war ein Bottleneck, eine Hürde. Diese Struktur war für diese Art von Fonds nicht geeignet. Jetzt hat Europa 2015 etwa die LTIF-Verordnung verabschiedet. Seit 2015 gab es bereits LTIFs als Struktur. LTIF steht für European Long-Term Investment Fund. Diese Struktur hatte bis dahin aber, es hat bis dahin niemand das riesige Potenzial erkannt, das in dieser Struktur ja liegt. Ne? Und wenn wir uns erneuerbare Energien anschauen, sprich, da geht es ja um konkrete Sachwerte, um Anlagen, die Energie produzieren, zum Teil auch Energy Storage und Transmission Themen, also Energienetze. Das sind alles sehr langfristige, Stichwort Long-Term, Themen. Und genau für diese Themen wurde diese LTIF ja konzipiert. Und da haben wir uns diesen LTIF angeschaut, diese Struktur angeschaut, festgestellt, dass sich diese Struktur auch sehr wohl öffnen lässt, im Sinne von, daraus lässt sich ein offener Fonds strukturieren, bei dem auch börsentäglich Annahmen und Rücknahmen möglich sind. Ne? So, und so ist durch diese Analyse des europäischen Raums auf der Suche nach einer Struktur der LTIF ganz oben auf unserer Liste gelandet. Und der Erfolg gibt uns bis heute recht. Wir sind gestartet, haben bisher stark investiert, vor allem in Wind und Solar. Und das Ganze scheint insbesondere bei Privatanlegern sehr, sehr gut anzukommen.
Jetzt hat ja auch regulatorisch man da so ein bisschen nachgebessert, um sozusagen den LTIF auch so ein bisschen, ich sag mal, in Schwung zu bringen. Der ist ja lange zwar schon eingeführt, aber fristete so ein bisschen so Nischendasein, kann man, glaube ich, sagen. Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen perspektivisch mit der Klimavest mal 10 Milliarden Euro an eingesammeltem Geld erreichen, bis mit Blick auf die nächsten 50 Jahre, glaube ich, sogar 25 Milliarden Euro. Da ist ja auch noch ein Stück Weg zu gehen. Sie stehen so bei 1,4. Was muss denn passieren, damit Sie da hinkommen? Ist das der Faktor Zeit oder würden Sie sagen, da muss tatsächlich vielleicht auch noch mal so ein bisschen, sagen wir mal, mehr Bekanntheit dieses Themas kommen oder mehr Aufmerksamkeit auf das Thema?
Also das Marktpotenzial ist sicher da. Wenn man sich die großen Zahlen anschaut, das Kapital, das zur Mobilisierung der Energiewende ja notwendig ist, ne, dann passt es sehr, sehr gut zu einem Fonds, der im einstelligen oder gegebenenfalls auch zweistelligen Milliardenbereich investiert und nicht nur einem Fonds, sondern da ist Platz für sehr, sehr viele Fonds dieser Art. Ne? Was natürlich noch derzeit passiert ist, dass dieses ganze Thema erneuerbare Energien und Privatanleger ja erst noch ganz am Anfang steht. Ne? Also gerade wenn man sich Impact Investment anschaut als Herangehensweise des Investierens, Impact Investing hat derzeit einen Marktanteil von etwa 1%, stark wachsend, resoniert am meisten mit Anlegern, die dieses Thema erneuerbare Energien oder auch ökologischen Wandel, gegebenenfalls auch soziale Zielsetzungen in ihr Portfolio integrieren möchten und dabei gleichzeitig eine attraktive, risikoadjustierte Rendite erwirtschaften möchten. Ja, das passt natürlich sehr gut zusammen. Wir wissen aus unseren eigenen Recherchen und Umfragen, dass etwa 80% der Privatanleger sagen, sie sind noch nicht in nachhaltige Anlagen investiert. 2/3 sagen aber, sie würden das sehr, sehr gerne tun, wenn sie dann ein Produkt finden, das dieses Thema ökologische Zielsetzung und attraktive Rendite miteinander verknüpft. Ne? Und genau in diese Lücke gehen wir ja. Und da sehe ich nach wie vor immenses Potenzial, auch an diese Zielsetzung ranzukommen.
Jetzt haben Sie ja auch schon gesagt, es ist an sich Platz da für Fonds, auch für mehrere Anbieter. Diese ELTIFs haben ja so ein bisschen auch die Struktur, dass sie 45% in Sachwertefonds gehen können und den Rest sozusagen in Assets, in illiquide Anlagen auch stecken müssen. Wenn das mehr werden und es mehr Verbreitung findet, wächst dann auch diese Konkurrenz um attraktive Assets. Wie komme ich da auch sozusagen zu dem Portfolio, was ich mir aufbaue? Wie machen Sie das?
Ja, letztendlich geht diese Frage ja in die klare Richtung als Fondsmanager, als Fiduciary, ja, als Verwalter von Kapital. Wie stelle ich sicher, dass ich für meine Anleger die besten Deals, Transaktionen, Projekte, auch Partnerschaften finde, ne, um Renditen darzustellen? Für uns bedeutet das konkret, dass wir auf der einen Seite auf Projekte fokussiert sind, die möglichst viel Absicherung nach unten haben und gleichzeitig aber, ja, das ist der zweite Punkt, auch Upside-Potenzial haben, sprich, ich kann entweder am Ende der Laufzeit einer Windanlage beispielsweise ein Repowering machen, um da nochmal Wert zu schöpfen. Ich kann auch während der Laufzeit durch gezielte Asset-Management-Initiativen nochmal sogenannte Revenue-Optimization betreiben, kann beispielsweise durch die Kombination von Strom im freien Markt zu vermarkten, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite langfristige Verträge für Einspeisungen zu machen, ne? diesen Mix zu optimieren. Darin liegt so die Kunst, ja, auf der einen Seite diese Downside-Protection zu bekommen und auf der anderen Seite dieses Upside-Potenzial auch zu haben. So. Ihre Frage ist ja super spannend, ne? Und die Frage ist, wie kommt man da hin? Und für uns heißt diese Antwort Nummer 1, hinzuweisen auf unseren sehr, sehr langen Track Record in diesem Feld. Am liebsten sind natürlich Verkäufer und auch Projektentwickler mit Partnern, mit Finanzierern im Boot, die schon sehr, sehr lange und sehr solide in diesem Feld unterwegs sind. Auf der Kommerzrealseite sind wir seit über 50 Jahren ja im Bereich Sachwerte unterwegs, seit 2005 im Bereich Solarfonds unterwegs. Von daher hilft uns dieser lange und solide Track Record. Der zweite ist, immer diesen partnerschaftlichen Ansatz auch zu gehen. Mit Projektentwicklern, mit O&M-Partnern, sprich Operations and Management-Partnern, tun wir uns gerne zusammen mit Firmen, mit Teams, mit Menschen, die sehr, sehr schlagkräftig sind, aber gleichzeitig einen Finanzierungs- und Kapitalpartner wie uns suchen. Und so können dann symbiotische Beziehungen entstehen. Ein Beispiel ist, oder eine Case Study wäre ein Agrisolarprojekt, das wir in Deutschland umgesetzt haben mit einem Partner, der gerade sehr innovativ in diesem Agrisolarthema unterwegs ist. Ne? Und das ist für uns der beste Weg, sich solche Deals zu sichern. A, solide zu sein und zu bleiben. Ne? Und zum Zweiten, das mit möglichst spannenden und versierten Partnern auch zu tun. Ja.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es ist, das sagt auch der Name, ein langfristiges Projekt und auch ein langfristiges Invest. Da erwarten ja die Anleger auch eine gewisse Rendite. Man könnte ja die Gelder auch sonst anderweitig investieren und hätte vielleicht etwas mehr oder etwas kurzfristigeren Zugriff. Was sind so die Zielrenditen, die Sie ausrufen und was sind auch sozusagen die bisherigen Erfahrungen in der Benchmark?
Also die Erfahrung bisher ist, dass wir den Zielkorridor, den wir ausgewiesen haben, in den letzten Jahren für diesen Fonds klar erreicht haben.
Das waren 3,5 bis 4,5% jährlich, glaube ich.
Das sind 3,5 bis 4% jährlich. In diesem Korridor waren wir und sind wir nach wie vor unterwegs. Risiko ist immer die Kehrseite der Rendite. Und wenn ich mir überlege, wo ich 3,5 bis 4% oder 4,5% für mein Kapital bekomme, muss ich mich natürlich immer gleichzeitig fragen, A, wie sicher ist dieses Kapital auch angelegt, ne? Und zweitens, wie viel Potenzial nach oben gibt es denn? Und da sehe ich den Klimawest nach wie vor auch bezüglich dieses Renditekorridors als super attraktiv an, ne? Weil sie auf der einen Seite diesen Schutz nach unten haben, der begründet ist, wie wir gerade angedeutet hatten, ja, in der Natur der Projekte durch die langjährigen Einspeisevergütungen etc. Aber gleichzeitig sehe ich auch für einen Fonds, der so eine immens lange Laufzeit hat wie der Klimawest, de facto als Evergreen-Fonds ja fungiert, dass sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten natürlich auch als Anleger davon profitieren können, dass diese Energiethemen nach wie vor stark und noch stärker wachsen werden, ja, und dass wir gegebenenfalls auch über diesen Zielkorridor hinausgehen können. Ja.
Da könnte ich ja aber theoretisch auch in ein Energieunternehmen direkt investieren. Wäre ich halt nicht so breit.
Da haben Sie dann zwei Herausforderungen, wenn Sie das tun. Zum einen sind Sie dann direkt im Aktienbereich unterwegs und damit haben Sie natürlich bezüglich dem Sektor, in dem Sie unterwegs sind, gegebenenfalls Diversifizierung, wenn Sie sonst nicht in Energie sind. Ne? Wenn Sie aber ansonsten Ihr Vermögen und die meisten deutschen Anleger sind ja in diesem Feld unterwegs, haben ein Portfolio aus Aktien und zum Teil festverzinslichen Wertpapieren. Ne? Da sind sie natürlich mit Sachwerten plötzlich viel diversifizierter und deswegen auch dekorrelierter von dem, was am Aktienmarkt passiert. Ja, ist das eine. Um die Nachhaltigkeit bzw. diese ökologische Wirkung bezüglich, wie kann ich denn mein Kapital auch dazu bringen, positiv zur Abschwächung des Klimawandels beizutragen beispielsweise. Ja? Da sind sie mit einer Aktie natürlich im, wie ich es nenne, horizontalen Kapitalfluss gefangen. Mit anderen Worten, Ihr Kapital geht, außer Sie sind jetzt beim IPO beteiligt, ne? Aber wenn Sie eine Aktie am Markt kaufen, dann geht das Geld von A nach B. Es bewegt sich horizontal, ne? Was wir ja aber für die Energiewende brauchen. Und was Sie auch brauchen übrigens, um diese, ich nenne es mal, abgesicherten Sachwertrenditen abzuschöpfen, ne? Sie brauchen vertikalen Kapitalfluss. Sprich, wenn Sie 100 Euro oder Dollar investieren, dann müssen wir sicher gehen, dass diese 100 Dollar vertikal nach unten in ein konkretes Projekt fließen. Und das ist genau das, was bei Klimawest ja passiert. Klimawest ist nicht an der Börse gehandelt und wird auch nicht an der Börse gehandelt werden, genau aus diesem Grund, ne? Weil wir ja sicher gehen möchten, dass Sie als Anleger das Kapital so investieren, dass damit auch beispielhaft eine konkrete Windkraftanlage gebaut werden kann, damit wir erneuerbare Energien nach vorne bringen können. Und das schaffen Sie im Prinzip nur durch so einen Sachwertefonds, bei dem das Geld auch in konkrete Projekte fließt.
Das heißt, ein sozusagen mehr unmittelbarer Zusammenhang. Jetzt sagen ja viele Anbieter von nachhaltigen Investments, dass die vergangenen Monate es eher schleppendes Geschäft gab, dass auch bei den Anlegern sozusagen nicht ganz so einfach zu vermitteln ist. Sie haben ja eben selber schon die Zahl gebracht. Viele sind da noch gar nicht aktiv oder sind vielleicht auch noch gar nicht so informiert, was es da gibt, was man machen kann. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar? Sagen Sie mir jetzt nicht, Sie sind die Einzigen, die das nicht zu spüren bekommen.
Also wir haben nach wie vor auch für den Klimawest in letzter Zeit positive Nettomittelzuflüsse gehabt. Sprich, aus persönlicher Erfahrung kann ich schon sagen, dass wir nach wie vor gerade mit diesem Fonds sehr erfolgreich im Markt unterwegs sind und der Fonds auch noch nach wie vor wächst. Ne? Was natürlich nicht heißt, dass es herausfordernde Zeiten sind. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es aus meiner Sicht wichtig, eine klare Investmentstrategie und Philosophie zu haben. Das heißt für uns, solides Underwriting zu machen, was die Projektauswahl anbetrifft, nach wie vor klar und strukturiert in unseren Due Diligence-Prozessen zu sein, nach wie vor absolut auf dieses Thema Wirkung uns auch auszurichten. Ne? Was sind die Projekte, die positiv beispielsweise zur Dekarbonisierung des Energienetzes beitragen können? Da fokussiert zu bleiben und auch ruhig zu bleiben und weiter an dieser erfolgreichen Philosophie festzuhalten und dann kann es auch weiter funktionieren, ja.
Wie lange dauert es denn in der Regel, bis Sie eine Anlagemöglichkeit wirklich auch konkretisieren, bis Sie ein konkretes Investment tätigen? Weil Sie gerade sagten, Due Diligence, sprechen wir über Wochen, über Monate, können das mal Jahre sein. Wie geht man da vor? Sie haben ja auch vorhin schon erwähnt, es sind manchmal Partnerschaften, die sind im Vorfeld lange gewachsen, bevor man dann irgendwie zusammenkommt. Wie sieht sowas aus?
Also grundsätzlich gibt es ja zwei, um es vereinfacht mal darzustellen, ne, zwei Möglichkeiten, wie ich an Projekte, an Investitionsmöglichkeiten rankomme. Das eine ist Off-Market, das andere ist On-Market. Ja. On-Market heißt, es gibt strukturierte Prozesse, es gibt Eigentümer und oder Verkäufer, entweder von Anlagen, die bereits fertiggestellt sind oder Eigentümer von Grundstücken, die bereits eine Genehmigung oder planungsrechtlich so weit sind, dass dort eine sogenannte Ready-to-Build-Situation liegt, sprich, da fehlt nur noch das Kapital, um zu starten. Ne? Das sind natürlich Prozesse, in denen wir oft involviert sind, dahingehend, dass wir in den allermeisten Fällen wissen, wer verkauft. Wir sind mit den richtigen Eigentümern und Verwaltern von Assets so vernetzt, gegebenenfalls auch mit Intermediaries ja so vernetzt, dass wir dort in Prozesse immer einbezogen werden. Ne? Zum Teil auch durch den Track Record und auch durch unsere Fähigkeit bedingt, auch sehr, sehr schnell Transaktionen durchzuführen. Das andere ist dieses Off-Market-Thema. Da ist es natürlich zum Teil so, dass sie da die spannenderen Transaktionen zum Teil finden, dadurch bedingt, dass man gemeinsam im Prinzip noch für das Asset oder für das Projekt ja noch eine Strategie finden kann. Ne? Und das kann dann auch schon mal länger dauern, beziehungsweise das sind oft auch Beziehungen oder Transaktionen, die dann über Jahre wachsen. Und von daher ist es so ein Spektrum. Ne? Also die Antwort auf Ihre Frage ist von bis.
Ein klares, es kommt drauf an.
Absolut.
Was machen Sie denn lieber, On- oder Off-Market?
Also Off-Market-Transaktionen sind natürlich reizvoll. Und vor allem, wenn es um größere oder komplexere Transaktionen geht, ne, dann ist es ja oft so, dass gegebenenfalls Verkäufer auch gar nicht so diese offene Marktroute suchen. Gerade auch, wenn sie sich, und das ist, ich glaube, im heutigen Umfeld super relevant, gerade wenn es sich um entweder Distress Situations handelt, sprich das Projekt oder das Unternehmen oder der Eigentümer hat Refinanzierungsherausforderungen, Zinsen sind gestiegen und wenn man da mit relativ kurzen Laufzeiten auf der Debt-Seite unterwegs ist, dann kann es natürlich sein, ne, dass man auf der Asset-Seite mal schauen muss, wie man mit dieser Situation umgeht. So, das sind natürlich Situationen, in der man dann als vertrauenswürdiger und als vertrauensvoller Partner off-Market natürlich auch das Gefühl hat, ich konnte hier einen Beitrag leisten, mit einem Partner gemeinsam hier eine Situation zu lösen. Ne? Und das ist natürlich zum Teil sehr reizvoll, ja.
Jetzt haben wir viel über die großen Summen gesprochen. Ich würde ganz gerne mit Ihnen auch mal noch so ein bisschen über das Gegenstück sprechen. Sie sind auch aktiv und waren auch Co-Gründer einer Non-Profit-Initiative, die nennt sich Change Clubs und hat auch unter anderem einen Fokus auch auf Klimaaktivitäten. Wie ist es auch für Sie sozusagen als Ergänzung? Sie haben ja dann beide Enden des Spektrums. Sie haben diese inzwischen 1,4 Milliarden Euro Kapital, die da investiert werden wollen. Ich würde jetzt mal vermuten, im Change Club geht es nicht in die Milliardenbeträge. Was machen Sie da und wie ergänzt sich das vielleicht auch ein Stück weit?
Die Change Clubs sind natürlich eine wunderbare Initiative, um sich auch diese Frage zu stellen, wie passiert Wandel eigentlich? Ne? Und von daher passt es für mich sehr, sehr gut zusammen. Mein Enthusiasmus für diese Initiative ist zum Teil auch darin begründet, dass ich zum Teil nicht verstehe, wie es möglich ist, auf der einen Seite sehr, sehr große Kapitalsummen zu bewegen, aber auf der anderen Seite im persönlichen Leben und Umfeld fallen kleine Veränderungen oft sehr, sehr schwer. Und Wissen reicht ja nicht aus, um Veränderungen herbeizuführen. Wir alle wissen, welche Auswirkungen Fliegen auf die CO2-Bilanz hat. Wir alle wissen, dass eine vegane oder fleischärmere oder freie Ernährung einen positiven Beitrag leisten kann. Ne? Und trotzdem bin ich zum Teil im Leben oder wir alle tun uns super schwer, auch auf diesem Wissen begründet, eine Veränderung herbeizuführen. Und aus dieser Idee ist so ein bisschen diese Change Clubs-Idee entstanden. Holger Güssefeld, ein damals schon älterer Herr, hat in der Zeit vor einigen Jahren einen Leserbrief veröffentlicht und hat geschrieben, wir können uns bei diesem Thema Dekarbonisierung oder Veränderung nicht darauf verlassen, alleine auf die Wirtschaft verlassen oder alleine auf die Politik verlassen, sondern wir alle haben hier eine Rolle zu spielen. Und eigentlich müsste es doch auf dieser Welt, in jedem Ort, in jedem Dorf, in Nachbarschaften, in Familien, im Kollegium kleine Change Clubs geben, in denen man sich trifft und darüber unterhält, Thema Mobilität, Thema Kapital, Thema Konsum, Thema Energie, was kann ich denn selbst in meinem eigenen Leben tun? Und auf diesen Impuls hin von Holger Güssefeld hat sich ein kleiner Kreis zusammengefunden. Wir haben die Change Clubs dann gegründet, angefangen Module zu bauen, mit denen sie ihren eigenen Change Club gründen können. Sprich, wir geben ihnen so ein Modul, so ein Kit an die Hand, ne, mit dem sie zusammen mit einigen aus ihrem Umfeld so einen Club gründen können. Sie bekommen von uns die Module, die Struktur an die Hand. So, und dann kann es schon losgehen. Ne? Und die ersten Change Clubs, die gibt es bereits. Es gibt einen Change Club in Costa Rica, es gibt einige hier in Europa. Wir sind noch ganz am Anfang, aber die Idee wächst und macht auch riesig Spaß.
Was sind denn so Punkte, wo Sie sagen, das haben Sie auch für sich selbst vielleicht schon mitgenommen oder das versuchen Sie zu verändern, um eben vom theoretischen Wissen in die Umsetzung zu kommen?
Ein Punkt ist, es ist völlig okay, klein anzufangen. Ne? Also aus dieser Change Clubs Brille heraus, und das ist auch die Message, die wir gerne weitergeben, die gesellschaftlichen und die ökonomischen Voraussetzungen sind, wie sie sind. Und von daher ist es zum Teil auch destruktiv, ja, mit überambitionierten und deswegen auch unrealistischen Zielen daran zu gehen. Es ist völlig okay, mit kleinen Zielen anzufangen, mit kleinen Veränderungen anzufangen. Das kann im Bereich Ernährung sein, das kann im Bereich Mobilität sein, sprich, wie bewege ich mich von A nach B, Stichwort Mikromobilität, Fahrradfahren etc. Ein Flug weniger ist ein Flug weniger, ne? Und das ist so die eine Message, die da, glaube ich, wichtig ist. Die andere ist, es gibt ja viele Ansätze, Veränderungen zu verstehen und auch Theorien, wie Veränderung stattfinden kann, ne? Und eine ist ja diese Theorie der kognitiven Dissonanz, sprich, Sie haben auf der einen Seite eine Wertvorstellung, auf der anderen Seite stellen Sie in Ihrem eigenen Verhalten fest oder in Ihrer Umwelt fest, das ist nicht mit dieser Wertvorstellung im Einklang. Und aus dieser Dissonanz heraus, ja, entsteht der Wunsch nach Veränderung und dann auch der Impuls, auch sich zu verändern. Ich habe für mich festgestellt, diese Theorie, die funktioniert nicht, ne? Weil kognitive Dissonanz alleine nicht ausreicht. Alleine nur zu bemerken, dass es da eine Diskrepanz gibt, das reicht nicht aus. Und Change Clubs und auch die Initiativen, die ich im privaten Umfeld da versuche voranzutreiben, die basieren nicht auf kognitiver Dissonanz, sondern auf kognitiver Resonanz. Und Resonanz kann dann entstehen, wenn ich mit Menschen gemeinsam diese Themen angehe, wenn ich mich mit Menschen gemeinsam austausche. Und genau aus diesem Grund haben die Change Clubs auch diese drei Säulen. Ja? Knowledge, Action und Community. Sprich, wir sind da nicht alleine und zusammen macht sowas viel mehr Spaß.
Dann vielleicht zum Abschluss nochmal eine etwas ketzerische Frage. Was glauben Sie, wo Sie mehr erreichen können? Auf der großen Ebene, wenn Sie sagen, wir verschieben hier große Budgets, oder im Kleinen, wenn Sie sagen, ich fange mal bei mir an?
Diese Debatte, die hatte ich mit meiner Schwester in meiner Jugend schon geführt. Ich hatte mich damals sehr interessiert für dieses Thema Generationengerechtigkeit, habe mich damals mit 15, 16 an der Fernuni eingeschrieben und habe dann Hans Jonas angefangen zu lesen und zu studieren, der dieses Thema, was man heute ja enkeltauglich ja nennt, sich damit auseinandersetzt. Und habe damals schon so für mich gewusst, am besten ist meine Energie und meine Zeit so eingesetzt, dass ich über Synergieeffekte möglichst viel bewegen kann. Ja. Der andere Ansatz ist natürlich, ich fange in meinem eigenen Leben an, ich fange klein an. Es gehört beides zusammen und für mich als Scanner-Persönlichkeit so ein bisschen ist es auch schön, beides zu machen und beide Themen sich einander befruchten zu lassen. Ja.
Was glauben Sie, bis wann haben Sie die 10 Milliarden Euro für den Klimawest zusammen? Was ist so Ihr Ziel?
Da würde ich Sie einladen, mit mir in einem Jahr nochmal dieses Gespräch zu führen und dann schauen wir, wo wir stehen.
Alles klar. Und Ihre Schwester hat uns ja vielleicht auch zugehört. Vielleicht fühlt sie sich erinnert an die ein oder andere Debatte. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mal mitgenommen haben durch die Möglichkeiten von Impact und die Ansätze, sei es der LTIF oder sei es auch der Change Club im privaten Umfeld. Das war Tobias Husarski, der Head of Impact Investment bei der Commerzreal. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Podcast. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und wir schauen natürlich auch in dieser Episode noch auf die weiteren Themen, die die Branche gerade umtreiben. Und dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf, grüß dich.
Hallo.
Wolf, es gibt ein Thema, das ist gerade in aller Munde. Das sind die finalen ESMA-Leitlinien für die Benennung von nachhaltigen Fonds. Da sind die finalen Leitlinien jetzt veröffentlicht worden und die Investmentbranche ist jetzt sozusagen im Countdown, um ihre eigene Produktpalette mal zu überprüfen und zu schauen, ob die Benennung da regelkonform ist. Was genau muss denn jetzt passieren als nächstes?
Also jetzt steht fest, welche deutschen Wörter neben den häufig benutzten englischen Begriffen für nachhaltige Fonds verwendet werden dürfen. Erstmals schreibt der EU-Regulator damit nicht nur Transparenz vor, sondern macht konkrete Vorgaben nicht nur für die Namen, sondern auch für Ausschlusskriterium einerseits und Investitionsquoten andererseits. Ziel der Regulierung ist unter anderem, Greenwashing zu vermeiden.
Was glaubst du denn, wird sich dann der Fondsmarkt durch die neuen Regelungen insgesamt verändern?
Experten erwarten durchaus eine Bereinigung am Markt. Viele grüne Fonds im Markt seien beim Aussieben weniger streng, als es die ESMA nun verlangt.
Wie sieht's denn mit den Namen dann künftig aus? Hat man sich da konkret auf Begriffe verständigt, die dann sozusagen als saubere Begriffe gelten?
Das kann man nicht wirklich sagen. Nicht alle Begriffe sind bereits von der Leitlinie erfasst, etwa die Wörter Fair oder Ethik, die von einigen Fonds im Namen verwendet werden. Auch etliche Begriffe für Themenfonds stehen nicht in der Leitlinie. Allerdings sind die Branchenvertreter insgesamt zufrieden. Der Großteil der Fondspalette am Markt könne einigermaßen zuverlässig einsortiert werden.
Spannendes Thema und in der nächsten Episode von Nachhaltiges Investieren werde ich da auch mit meinem Interviewgast mal ausführlicher drüber sprechen. Es gibt Neues von der Bundesregierung. Die hat eine neue Bundesförderung Industrie- und Klimaschutz an den Start gebracht. Das Programm soll mittelständischen Unternehmen bei der Dekarbonisierung helfen. Wolf, über welche Volumina sprechen wir da denn?
Für das Programm wurden aus dem Klima- und Transformationsfonds bis 2030 etwa 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt. Bereits im September soll eine der dann jährlich stattfindenden Ausschreibungsrunden starten. Die neue Förderung ist Nachfolgerin des bisherigen Programms Dekarbonisierung in der Industrie und soll insbesondere das Instrument der Klimaschutzverträge ergänzen.
Worum geht's denn bei dem neuen Programm dann genau?
Die Bundesförderung Industrie und Klimaschutz zielt auf Unternehmen beispielsweise der energieintensiven Grundstoffindustrie, aber auch auf Firmen aus der Stahl- und Gießereibranche sowie Glas-, Keramik-, Papier- oder Zementindustrie. Eine Umstellung auf Strom könne dort sinnvoll sein, wo heute fossile Brennstoffe in Prozessen genutzt werden, die hohe Temperaturen erzeugen. Die maximale Förderung beträgt pro Unternehmen 200 Millionen Euro. Dabei können bis zu 30% der Investitionskosten erstattet werden.
Wenn wir über Dekarbonisierung sprechen, dann geht es ja häufig auch in dem Kontext um die Nutzung und die Speicherung von CO2. Ist dazu denn auch was vorgesehen im Programm?
Ja, da gibt es auch einen Teil. Das ist ein zweites Modul. Das zielt auf die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 ab, kurz CCS bzw. CCU. Dabei gibt es aber scharfe Kritik, denn diese Verfahren sind umstritten. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace nannte diese Förderung daher absurd.
Kommen wir zum Abschluss mal noch auf ein paar Zahlen. Der Fondsverband BVI, der hat die Zahlen für das zweite Quartal für grüne Fonds vorgelegt. Wie sind denn die neuesten Entwicklungen?
Nach Angaben des Verbands hat sich das von deutschen Anlegern in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen verwaltete Vermögen kaum verändert. Das Segment der Publikumsfonds gemäß Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung wuchs von 728 Milliarden auf 732 Milliarden Euro.
Das ist ja zumindest ein leichter Anstieg, aber ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Manchmal gibt es da ja noch ein Aber.
Ja, es gibt hier ein Aber. Da nämlich traditionelle Fonds, also ohne ESG, besonders stark gewachsen sind, sank erstmals seit Einführung der Offenlegungsverordnung der Marktanteil der ESG-transparenten Fonds leicht. Zum 30. Juni entfielen laut BVI bei Publikumsfonds noch 49% und bei Spezialfonds 11% des Vermögens auf Produkte mit ESG-Merkmalen. Ein Grund für das schwächere Wachstum ist auch das rückläufige Neugeschäft bei Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen.
Das ist aber wahrscheinlich nicht der einzige Grund dafür, dass es stagniert, oder?
Korrekt. Viele ESG-Publikumsfonds schnitten bei der Performance im ersten Halbjahr im Vergleich zum Gesamtmarkt unterdurchschnittlich ab. Das zeigt die Analyse der Renditen von Aktienfonds, während die Anteilswerte von herkömmlichen Fonds im ersten Halbjahr im Schnitt um 12,7% zulegten, war es bei Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nur 10,9%.
Also, da gibt es noch ein bisschen Aufholpotenzial bei der Rendite. Dir erstmal vielen Dank für den Überblick über die Themen und wir hören uns hier beim nächsten Mal wieder. Danke, Wolf.
Danke auch.
So, und Ihnen darf ich aus dem Veranstaltungsbereich noch ans Herz legen, dass am 28. Oktober die Impact-Konferenz stattfindet und nachhaltiges Investieren gibt es in 2 Wochen wieder am 19. September. Dann, wie schon gesagt, mit einem Deep Dive in die neuen ESMA-Leitlinien. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.